Hallo Dani.
Hallo Sarah. Und ein herzliches Hallo an alle Zuhörenden da draußen.
Hallo. Das war jetzt eine lange Pause.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ganz ehrlich nicht, wann wir den letzten Podcast veröffentlicht haben.
Im Frühling. Es war während Corona. Wir haben über Väter-Töchter-Beziehungen geredet.
Da war das?
Ich glaube, ja. Jetzt ist es nicht wahr. Schnell das nach Hause.
Und es ist gerade zwischen uns so ein bisschen die Debatte entstanden, womit starten wir jetzt? Mhm. Und ich finde, du solltest das erzählen, was du nicht on air erzählen wolltest.
Ja, es hört sich jetzt an, als wäre es was ganz Arges. Du hast auf meine Begrüßung gesagt, das ist wie bei der Schlagerparade. Und darauf
kannst du bitte sagen, was du gesagt hast?
Hilf mir,
ich weiß es in Wortlaut nicht mehr, aber ja, es war so
fresh und so
mitreißend, genau. Wie man eine Schlagerparade eröffnen würde. Ja. So.
Und dann habe ich gesagt, dass ich mir letztes Wochenende das Aufsteirern im Fernsehen angeschaut habe.
Bitte, wie darf ich mir das vorstellen? Also, da geht es jetzt um das klassische Aufsteirern, ja, das sonst in Graz passiert.
Ja.
Am 1. September-Wochenende, wo ich mir heuer gedacht habe, boah, so gut, endlich mal ja ohne Aufsteirern. Mir geht das immer fürchterlich am Nerv. Wie stelle ich mir Aufsteirern im Fernsehen vor?
Also es gibt eine Bühne in der Mitte von den Kasematten. Mhm. Dann gibt es eine Bühne, wo Leute auftreten. Es sind dazwischen Tische, wo Leute sitzen. So Publikum. VIPs, genau. So ein bisschen ein Publikum.
Natürlich nach strengen Corona-Vorschriften. Und ja. Kasematten ist ja im Freien.
Ja, genau.
Quasi.
Der Johann Lafer war, weil der hat einen Apfelstrudel gekocht mit zwei Skifahrern. Ich komme nicht so genau
aufpassen. Wo sagt das über Österreich? Der Johann Lafer und zwei
Skifahrern. Ja, die haben einen Apfelstrudel gemacht, okay, während der Show, aber ich war zu schnell mit dem Livestream. Der Livestream irgendwann nicht mehr abgedatet, weil ja die Übertragung noch nicht fertig war. Ich habe Fadesachen übersprungen. War gar nicht so viel, muss ich gestehen. Also ich weiß nicht genau, warum ich es angeschaut habe und warum ich es einfach so viel angeschaut habe. Also bis ich fertig war eigentlich. Ja.
Warst du immer am Aufsteirern?
Ich war, als ich studiert habe, schon oft am Aufsteirern. Mhm. Aber dann habe ich angefangen, dort zu arbeiten. Und dann war ich natürlich auch wieder dort.
Ich habe ja das Aufsteirern kennengelernt als Saufveranstaltung. Aber das ist es ja angeblich nicht. Also das ist ja eine Tourismusveranstaltung eigentlich, oder? Wenn ich das, so wie ich das richtig verstehe. Es geht um Wertschöpfung für die Region, wie man das immer so schön sagt. Also ich bin mir gedacht, das ist eigentlich so eine Trachtenveranstaltung, mhm, ne? Also ja, wo traditionelle Vereine oder traditionelle, oder wo Leute einfach ihre traditionellen Produkte, die sie herstellen, vorstellen und so, aber das ist irgendwie für mich so richtig im Vordergrund gestanden.
Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie viele Jahre das schon gibt, aber irgendwas zwischen 15 und 20, glaube ich. Mhm. Wie ich die Geschichte kenne, hat es eine Ausschreibung gegeben für ein Veranstaltungsformat, dass sich die Brauchtumsvereine in der Steiermark, also auch Blasmusikvereine und was weiß ich, das irgendwie nicht geschafft haben, vorher zusammenzuarbeiten, dass man für die zusammen eine Veranstaltung macht.
Das ist ja eigentlich total eine nette Idee.
Auf jeden Fall haben sie damals halt vor diesen 15 oder 20 Jahren 4 Studierende gemeinsam für das beworben. 2 Pärchen. Die waren, ich glaube, Ende 20 alle. Und haben sie beworben für das und haben halt die Idee fürs Aufsteigen gehabt und die haben es gewungen. Und die machen das immer noch. Finde ich übrigens eine sehr schöne Geschichte für 4 Leute, die gemeinsam ein Unternehmen gründen und nach so viel Zeit das immer noch gemeinsam machen.
Das ist ja noch
ein Moment, ja. Sonst 2 Paare. Das finde ich wirklich cool. Es ist halt immer beliebter geworden und dadurch hat man halt immer mehr den Mainstream erreicht und die kaufen sie dann halt auch alle Anfang September das erste Dirndl und führen das dann aus. Und gehen zum Aufsteirern.
Also ich kann mich noch erinnern, wenn ich beim Aufsteirern am Sonntag in der Früh in die Arbeit gegangen bin, habe ich nur Besoffene getroffen. Vor 10 Jahren habe ich ja solche Veranstaltungen einmal prinzipiell verurteilt.
Ja.
Also alles, wo Leute sich verkleiden oder zwanghaft aushaufen, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Heute, wenn ich ganz viel Empathie aufbringe, kriege ich das schon irgendwie zusammen, warum das Spaß machen kann und so. Ich frage mich halt immer bei solchen Massenveranstaltungen, das ist jetzt ein bisschen wie Massentourismus. Ist das gut? Bringt das was? Und wer profitiert davon? Das ist eigentlich ein Auswuchs des Kapitalismus.
Ich bin ja mit so volkstümlichen Sachen aufgewachsen. Also ich ich kenne halt die Art der Musik, das erinnert mich immer sehr an meine Kindheit und ich kann halt auch viel Tänze. Also ich kann in meinem Dirndl auch wirklich tanzen. Dadurch, dass ich damit aufgewachsen bin und ich als Kind so viel Zeit damit verbracht habe und auch, ich habe ja Geigen gespielt und habe ja diese ganzen Volkstanz-Musiksachen alle kennen, die waren ja immer die leichtesten zum Spielen, weil sie halt so eine eingängige Melodie haben, die habe ich nie mit Alkohol in Verbindung gebracht. Weil ich ja noch keinen Alkohol getrunken
habe. Ja, schon, das macht ja auch für mich total ja. Sinn, aber das heißt ja irgendwie, dass sie das von dem, was es eigentlich ist, entfremdet hat irgendwo, oder? Also für mich ist es ja fast was, wo ich lachen muss. Wenn ja. Ich mir das dann, also ich stelle mir jetzt die 19-jährige Sarah vor, die im Dirndl da hingeht und sich einen Volkstanz anschaut und das cool findet.
Nee, anschauen, nicht eher selber tanzen. Also eher auf diesen Bühnen, wo man halt dann selber tanzen kann.
Also in meinem Weltbild würde ich die auslachen.
Ja, aber warum?
Ja, aber...
Was löst das Bedürfnis in dir aus?
Ja, aber das ist, weil ich immer so gegen diese ganze... Ich habe immer so rebelliert gegen das. Ja. Alles, was Mainstream und alles, was traditionell ist und so. Es war einfach... Da war ich einfach grundsätzlich dagegen. Mhm. Und das ist offensichtlich so tief in mir verwurzelt. Ich meine, ich lache die jetzt nicht aus, weil ich es reflektieren kann. Ja? Aber eigentlich lache ich die gerade voll aus. Mein cooles 19-jähriges Ich... Mhm. Das gerade von irgendeiner Techno-Party kommt,
ja.
Lacht die einfach volle Mutze aus. Ja. Sag, Alter, was ist mit der verkehrt?
Ne? Ja, aber warum? Ja.
Wie warum?
Warum hast du das Bedürfnis,
ja, weil ich mich besser fühle mit meiner Weltsicht. Ne?
Warum willst du dich damit besser fühlen?
Ja.
Was ist da dahinter das Bedürfnis?
Ich kann nur groß sein, wenn du klein bist. Ne? Und natürlich stelle ich meine Werte über deine Werte.
Ja.
Es ist leichter, intolerant zu sein, als tolerant zu sein. Ich war ja nicht aus Überzeugung Rebell. Ich war ja aus Prinzip Rebellin.
Ja.
Ja, das sind zwar ganz unterschiedliche Dinge. Wenn ich aus Prinzip Rebellin bin, bin ich ja nicht Rebellin mit Fleisch und Blut, sondern ich tue nur so, als wäre ich eine. Und dann muss ich ja alles rund um mich herum lächerlich machen, weil damit legitimiere ich meine Rolle.
Ja, vor allem sind deine Prinzipien ja sehr wackelig und gar nicht.
Ja, klar. Die sind ja nur ausgedacht.
Das ist ja, ne? Alles sehr,
ja, klar.
Ein windiges Konstrukt.
Das und je windiger mein Konstrukt kann, ist, desto ja. mehr muss ich natürlich mich vom anderen auch abgrenzen.
Mhm.
Weil heute, wo ich sage, okay, ich weiß, an was ich glaube und ich weiß, was mir wichtig ist und ich weiß, wofür ich einstehe, da kann rund um mich herum passieren, was, ich meine, natürlich gibt es Sachen, die gehen jetzt nicht, ne? Aber ob du jetzt Volkstanzen gehst und das voll geil findest, ja, dann freue ich mich, dass du irgendwas voll geil findest, ja. Mhm. Weil ich heute nicht mehr brauche, mein Dasein und meine Existenz zu legitimieren von außen. Mhm. Sondern weil ich mir einfach selber sage, ja, es ist okay, dass ich da bin.
Und so. Aber du bist immer noch Rebellin. Und zwar jetzt wahrscheinlich aus Überzeugung.
Ja, genau.
Und wenn die dann wer darauf anspricht, warum du gegen was bist, gegen was Bestimmtes, ja. Dann hast du Gründe und kannst es ganz genau beschreiben.
Wahrscheinlich, ja, genau. Oder? Genau. Also das Prinzip ist das gleiche, aber der Antrieb ist ein völlig anderer.
Ja, weil wenn mein 19-jähriges Ich dein 19-jähriges Ich über die Zeit hinweg gefragt hätte, ja. Warum du das scheiße findest.
Ich habe gar kein Argument notwendig. Das ist nämlich das, was? So.
Ja.
Dann hätte ich dir einfach deppert angeredet und voll ausgelacht und dann hätte ich mich umgedreht und war gegangen.
Mhm.
Und hätte mir gedacht, wie geil bin ich eigentlich.
Ja. Aber ja. Ja, ist ganz schön deep geworden gerade.
Und was ist heute mit der volkstanzenden Sarah?
Ich habe wirklich schon lange nicht mehr volksgetanzt. Aber ich muss sagen, ich mag die Musik aus irgendeinem Grund. Das ist ganz schräg, weil ich habe eine lange Phase in meinem Leben gehabt, wo ich auf die Frage, was für Musik ich nicht mag, immer gesagt hätte, Volksmusik. Weil kurz davor tatsächlich hätte ich auf die Frage immer gesagt, Techno. Und dann war es Volksmusik ganz lang, was ich halt einfach nicht mögen habe. Aber ich habe das...
Also was heißt nicht mögen? Einfach nicht hören wollen, oder? Also nicht.
Ja, und scheiße finden.
Ach so,
und wenn schon. Das im Radio läuft, schalte ich weiter. Und mag ich nicht. Also in welchem Radio weiterschalten. aber es ist ja nicht so, dass ich das im Fernsehen gesehen hätte und nicht weggeschalten hätte, sondern ich habe ja meinen Laptop hergeholt, bin auf die TV-Tech gegangen und habe mir die Sendung ausgesucht und habe mir das angeschaut.
Aber vielleicht ist es jetzt auch so ein bisschen ein... Also entweder war es da so arg fad.
Nein.
Nein, okay. Dann vielleicht ist es so eine Rückbesinnung.
Ja, vielleicht.
Also ich merke schon, manchmal kommt man wieder zu Sachen, die denen man schon mal sehr zugeneigt war, dann verliert man die zwischendurch in einer Phase seines Lebens und dann kommt man wieder zurück zu dem und kriegt einen neuen Zugang dazu oder so. Das, ich habe das Gefühl, es ist mir öfter in meinem Leben schon mit manchen Sachen so gegangen. Ich kann jetzt gerade nichts benennen, aber ich kann das innerliche, also dieses innere Gefühl gut nachvollziehen.
Ja, und es ist dabei halt echt was Heimeliges ausgelöst worden, das habe ich schon gemerkt. Weil ich mag die Kasematten zum Beispiel total gern. Da bin ich voll gern. Und es hat dann zum Beispiel auch der Hip Liebenau Chor gesungen. Und ich weiß nicht, ob du den kennst, aber die sind anscheinend voll berühmt. Oder so in der Chorwelt. Und das war richtig cool. Also ich mag ja Leute, die singen voll gern.
Ja, ja.
Und da werde ich immer, kriege ich so Gänsehaut. Und das war echt voll cool. Und die Chorleiterin ist echt eine coole Hen. Ich glaube, sie mag das, wenn man das über sie sagt. das hat echt schöne Gefühle in mir ausgelöst. Es kann auch sein, dass es wegen der Orgenbesonderheit mich so gefesselt hat. Weil ich bin schon drauf gekommen, dass ich in letzter Zeit, vielleicht seit Netflix oder seit Netflix so ausgeartet ist, eigentlich nur mehr Dinge anschaue, die alle relativ gleich sind und nach einem Schema F aufgebaut sind. Nach meinem Schema. Und das war halt ganz anders einmal.
Also du würdest sagen, du hast dich einfach voll wild gefühlt, weil du da Aufsteigerin im Fernsehen angeschaut hast, sozusagen.
Ja. Aber ich muss gerade drüber nachdenken, dass vielleicht genau das Attraktive an dem war, dass es einmal was anderes ist. Und einmal nicht das Gleiche wie immer. Wenn ich fernschaue und auch Neigenfilme anschaue, schaue ich mir ja Filme so an, dass ich sie mag.
Ich bin jetzt natürlich versucht, provokant zu sagen, aber du kannst da auf Netflix ja wohl auch aussuchen, was du da anschaust.
Eh, aber ich suche mir ja das aus, was wieder gleich ist. Weil ich auf das Lust habe und weil ich das mag und weil ich das kenne.
Ja.
Gestern haben wir uns einen Film angeschaut, der heißt I'm Thinking of Ending Things. Das war definitiv ein anderer Film.
Und was war so anders dran? Im Gegensatz zu dem, was du sonst so schaust?
Er war viel langsamer gefilmt. Also der Film an sich ist ganz langsam. Es erzählt die Geschichte von am Nachmittag eigentlich. Vielleicht bis in die frühen Stunden, Morgenstunden vom nächsten Tag. Aber im Prinzip passiert da nicht viel. Ganz schräge Dinge, die man nicht einordnen kann. Zum Beispiel ist eine Einstellung von der Hauptdarstellerin. In der nächsten Kameraeinstellung ist es einfach eine andere Schauspielerin. Und dann ist es wieder zurück und es ist wieder die normale.
Das fordert das Gehirn ganz anders, oder?
Ja.
Ja.
Es sind auch so Sprünge drinnen. Irgendwas passiert, sie sucht irgendwen in dem Haus und ruft und es hört sie aber keiner. Und dann geht sie in einen Raum, sieht irgendwas und dann kommt von hinten ein Mann, den wir schon kennen aus dem Film, zu ihr her und ist auf einmal 30 Jahre älter als gerade vorher. Das ist so ein bisschen...
Damit rechnet man nicht.
Nein. Und vor allem, es löst dann auch nichts auf. Also es kommt dann nicht zum Schluss außer, und jetzt versteht man es. Man kann dann alles im Internet nachher noch lesen. Was das dann alles erklärt.
Ich hab ja früher ganz, ganz, ganz viele Filme geschaut. Ich war früher ganz oft im Kino und ich habe mir jetzt gedacht, ich muss mir einfach wieder mal irgend so einen Lieblingsfilm von früher anschauen und habe mir einen Big Lebowski angeschaut, der ja eigentlich echt ein Kultfilm ist.
Ja.
Ich habe wirklich damit zum Tun gehabt, mich auf das Tempo von dem Film einzulassen. Lebensgeschwindigkeit ist für mich sowieso ein Thema. Immer schon sehr prägend, weil ich einfach ein rasches Lebenstempo habe. In den letzten Jahren ist das Tempo ja einfach sukzessive irgendwie gestiegen. Immer an irgendeinem Device. Und ich habe echt richtig dann gemerkt, wie ich mir wie ich die ersten 15 Minuten anschaue und dreimal währenddessen zum Handy gegriffen habe, weil ich offensichtlich das Gefühl gehabt habe, es passiert gerade zu wenig.
Ja.
Und dann habe ich ganz bewusst das Handy weggetan und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt einfach mal so ein Film, wie früher alle Filme waren quasi. Und das ist jetzt zum Chillen. Jetzt chill.
Mhm.
Ja. Und aber es war schwer. Also ich habe mich zwingen müssen, mit dem auszusetzen, ganz wenig Input zu kriegen.
Ja.
Und das war echt Arbeit. Das war anstrengend. Mhm. Also ich glaube, es hat so ein bisschen mit CSI früher angefangen. Da war für mich so fernsehtechnisch der Cut. Da ist es plötzlich komplex geworden. Da hast, ich meine, so ein Columbo, gell?
Ja.
Ja. Den hat man einfach, da ist parallel nicht viel passiert. Ja. Ne?
Mhm.
Da hast du einfach von Anfang bis Ende geschaut und das war relativ einfach und klar und so. Und dann ist es immer komplexer geworden. Und bei CSI war irgendwie so der Cut, da sind so viele Zusammenhänge gegeben und dann sind dann die Schnitte irgendwie schneller geworden und auf einmal, also ich weiß gar nicht, wie ich das verbal beschreiben soll. Meine Hände gehen hin und her und auf und ab. Also, und man merkt ja schon wie an meinen Gesten, dass ich Geschwindigkeit demonstrieren will. Und es ist aber eigentlich so absurd, weil einer der zwei Gründe, warum ich fernschaue oder Netflix schaue, ist, dass ich mich berieseln lassen will. Und dann lasse ich mich auch gar nicht berieseln, sondern ich stress mich eigentlich. Aber es fällt mir gar nicht auf. Ganz im Gegenteil, wenn ich mir dann was Langsames anschaue wie ein Dude, dann fühle ich mich unterbeschäftigt. Irgendwie führt also unsere aktuelle Lebensgeschwindigkeit das Prinzip des Fernsehens für mich ad absurdum.
Das hat mich jetzt auch daran erinnert, als du das gesagt hast, dass ich eine Person bin, die liest Dinge und ich schaue mir keine Videos an, weil da kann ich nicht so gut vorspulen wie beim Lesen. Im Lesen kann ich überfliegen und bin einfach viel schneller. Und ich habe dir gerade vorher schon erzählt, dass ich auch in meiner alltäglichen Kommunikation einfach so stark auf das Schreiben zurückgegangen bin, weil E-Mails, WhatsApp, alles ist viel schneller zum Schreiben. Ich muss viel weniger mitdenken, weil es ist eh alles schriftlich da. Und wenn mir wer was schreibt, muss ich nicht sofort das aufnehmen oder so, kann es mal liegen lassen. Kann mich dann dem widmen, wenn ich Zeit habe. Und das wirkt jetzt zwar alles sehr effizient, aber ich bin jetzt draufgekommen, es führt dazu, dass ich erstens einmal keine Beziehungen mehr aufbaue mit den Menschen, mit denen ich da kommuniziere. Und es geht total viel verloren durch diese super Effizienz. Und das Erschreckende eigentlich, worauf ich jetzt draufgekommen bin, ist, dass ich mir Dinge, wenn wir sie mündlich besprechen, im Arbeitskontext, während wir sie schon besprechen, habe ich total die Panik, dass ich das jetzt vergiss. Da sitze ich und denke mir, oh, jetzt muss ich mich voll konzentrieren, dass ich dir ja zuhöre und dass ich das ja check, aber während ich mir das denke, höre ich ja nicht aktiv zu. Und es ist total ausgeprägt bei mir schon, dass ich jetzt echt beschlossen habe und mich jetzt dazu zwinge, viel mehr mit Leuten zu telefonieren und das wieder zu lernen, fast ein bisschen sinnerfassend zuzuhören.
Mhm.
Weil ich habe das halt angefangen, im Arbeitskontext mir immer Dinge aufzuschreiben. Weil dann ist einfach in meinem Arbeitsspeicher, im Kopf, im Gehirn nicht so viel los. Da habe ich mehr Kapazität, dass ich mich auf den Moment konzentriere und einfach echt da bin und alles, was ich mir merken muss, schreibe ich mir irgendwo auf. Und das macht ja auch weiterhin Sinn für mich, Dinge aufzuschreiben, die ich ja nicht vergessen darf, damit sie halt echt in meinem Kopf keine Kapazitäten auffressen. Aber für Gespräche muss ich einfach Platz machen. Und ich tue mir ganz schwer mit Dingen, die eben nicht geschrieben sind. Also Sprachnachrichten zum Beispiel, bitte nicht schicken. Geht gar nicht. Also geht auch weiterhin nicht.
Lieber anrufen.
Ich glaube, so mit einem Telefonat bin ich besser bedient als mit einer Sprachnachricht.
Vor allem, ich habe auch das Gefühl, also wenn ich denke jetzt so an den Meeting-Kontext,
mhm,
also an das Meeting-Setting, wenn ich mich aktiv an einem Gespräch, an einem Meeting einfach beteilige, Und zwar jetzt eben nicht nur aktiv im Sinn von, ich sage was dazu, sondern ich höre auch zu und schaue die Leute an, die, also ich probiere, ich sitze ja dann teilweise auch in Meetings und mache nebenbei E-Mails beantworten. Also man sitzt einmal in einem Meeting, wo man eigentlich nur da ist, damit man da ist. Aber wenn es jetzt wirklich um Themen geht, die mich echt betreffen, dass man die Leute anschaut und dass man nebenbei nichts anderes tut, vielleicht nur ein Pro-Tipp an alle, die sonst auch so in Meetings gehen. Es macht dann Sinn, wenn sie zwischendurch eine Frage habt, dass man sich die Frage einfach aufschreibt, damit man nicht die ganze Zeit denkt, ich darf meine Frage nicht vergessen, bis ich dran bin. Weil wenn man sie es aufschreibt, kann man nämlich dann auch wieder zuhören. Und wenn ich wirklich so aktiv dabei bin, dann geht ja da schon was ins Gedächtnis. Also da muss ich mich dann ja gar nicht anstrengen, damit ich mir das jetzt eh merke, weil mit dieser aktiven Beteiligung vertieft sich ja das, was gerade passiert.
Absolut.
Also das, wenn so ein Gespräch lebendig ist und wenn man da echt präsent ist, dann ist das da.
Und ich habe jetzt auch gemerkt, durch dieses Corona-Digitalisierung, ich habe schon so eine Abneigung gegen Online-Meetings, weil ich sehe ja, weißt du, was ich die ganze Zeit tue? Online shoppen, E-Mails schreiben, Konzepte verfassen. Natürlich passe ich dann nicht auf. Entschuldigung bitte an alle, mit denen ich digitale Meetings habe, falls da jetzt wer zuhört. Tatsächlich, ich passe nicht auf. Ich habe jetzt erst wieder 3-Stunden-Meeting gehabt und heute alles Mögliche andere gemacht. Und
aber es ist
mir dann echt schwer zwingen müssen, dass ich da zuhöre, weil es so interessant war und weil ich super Input ergeben habe können. Ich muss mich da so arg zwingen und ich merke aber, wie gut es mir tut, wenn ich wirklich da bin. Und wenn du jetzt sagst, du beantwortest in deinen Meetings E-Mails, hey, ich will nur sagen, lass dir die Arbeitszeit einfach zahlen und mach's nachher. Keine Ahnung.
Nein, ich meine, man sitzt, was ich gemeint habe vorhin, ist, man sitzt ja auch manchmal in Meetings, also in einem größeren Konzern ist das halt manchmal so, da wird man dann einfach eingeladen, damit die Abteilung auch da ist, aber eigentlich betrifft es einen nur am Rande oder nur zu einem gewissen Zeitpunkt und da ist man dann eh dabei, aber in einer anderen Zeit. Also für mich ist es dann manchmal an einem Arbeitstag, wenn ich 4 Stunden in einem Meeting sitze, auch nicht effizient, wenn ich in die 4 Stunden nichts tue, weil die 4 Stunden Arbeitszeit, die brauche ich. Ich versuche jetzt aufgrund von Corona meinen Arbeitsplatz quasi zu digitalisieren. Und ich habe jetzt tatsächlich ein Tablet gefunden, das nicht wirklich ein Tablet ist, weil es kann nur Handschrift, Ablage und die Handschrift dann digitalisieren, in richtige Maschinenschrift sozusagen. Ich kann 100.000 Seiten drauf speichern. Es hat das Format von einem A4 und das Display ist so wie bei einem Kindle. Also es ist so matt, es hat nicht diesen iPad-Touch und es klackert auch nicht beim Schreiben. Aber das kann sonst nichts. Das kann keine E-Mails empfangen, das kann kein Instagram. und ich habe dann mit meinem Bruder darüber geredet. Also das Ding kostet echt ein paar hundert Euro, das ist jetzt auch kein Spaß, also es ist nicht billig. Und es ist so absurd, jetzt zahlt man so viel Geld, für was es eigentlich absichtlich wenig kann. Und schon wieder habe ich das Gefühl, das Leben geht irgendwie in eine falsche Richtung. Also es ist, für mich ist es absurd irgendwo. Ja. Ne? Ich muss mir diese Restriktion selber geben, um aufmerksam zu bleiben und mich zu fokussieren und auf das, also dann einfach auf das zu konzentrieren, was in dem Moment wichtig ist. Und das ist, was mitzuschreiben, konzentriert zu sein, auch kreativ zu sein in so einem Setting und mich nicht ablenken zu lassen durch eine Fadesse, die zwischen einer Debatte entsteht, die vielleicht andere Meeting-Teilnehmer haben und du dann denkst, schau mal, was auf Instagram los ist. Weil das tun wir.
Mhm.
Ich habe manchmal das Gefühl, meine Aufmerksamkeit geht in 17 Richtungen gleichzeitig. Also als wäre das wie bei einem Schirm, in dem lauter Löcher drinnen sind und da strahlt die Sonne durch. Ne? So sind meine Aufmerksamkeitsstrahlen, die in alle Richtungen gehen und zwar die ganze Zeit. Und das merke ich dann manchmal richtig, wenn ich mir am Abend ins Bett lege und nicht einschlafen kann und einen Gedanken nach dem anderen habe. So. Dann merke ich, oh fuck, was war heute wieder für ein Tag? Dass es mir immer noch so geht, dass es nur so nacharbeitet. Dass ich gar nicht runterfahren kann. Und durch mein neues Tablet, das ganz wenig kann, erwarte ich mir eine massive Besserung.
Ja, also ich würde wahrscheinlich trotzdem einfach einen Block nehmen.
Ja, aber dann habe ich wieder Zettel, weißt du? Und ich will keine, es geht darum, dass ich keine Zettel mehr habe.
Okay.
Weil ich habe mein Notizbuch, aber ich kann nicht immer alle meine Notizen hin und her schleppen zwischen daheim und Dings. Und da habe ich mein Tablet.
Ja,
und mein Laptop und fertig. Ich kann auf dem Ding 100.000 Seiten speichern. 100.000. Und ich kann auch andere Unterlagen draufladen und die zum Beispiel dann auch korrigieren oder was weiß ich, wenn man halt irgendwas bearbeiten muss oder so. Also das, ich habe es noch nicht gekriegt, aber werde dann berichten, ob das geil ist.
Ich habe mir ja schon vor einigen Jahren einen Radiowecker zugelegt und ich liebe es, weil ich mag nicht mein Handy brauchen, damit ich einen Wecker habe.
Und also wir haben ja beide dieses Handy-Umhäng-Ding, ne? Und ich merke schon, seit ich das habe, manchmal, vor allem im Radl, und stehe an der Ampel und nehme echt das Handy auf an der Ampel, wo ich mir denke, hey, ich stehe da jetzt vielleicht noch 20 Sekunden. Und dann nehme ich echt das Handy in die Hand und schaue, also ich schaue dann, ob mich wer angerufen hat.
Also, du schaust ja nicht einmal, wie spät das ist.
Nein, und selbst wenn ich schaue, ich weiß es eh nicht einmal, sobald ich das Handy fallen lasse, weil ich eh nicht wirklich hinschaue. Ne? Aber es ist einfach nur so dieses, ich tue was und habe das Ding. Und es ist so absurd irgendwo. Mhm. Und das Arge ist aber, du kannst dich dem irgendwie nicht entziehen. Also du musst da jetzt extra einen Radiowecker kaufen. Ich muss mir extra ein sünderes Tablet kaufen, das nichts kann, damit ich nicht auf Instagram gehe oder meine Nachrichten check oder schaue, ob mir irgendwer was auf irgendeinem anderen Kanal was geschrieben hat. Es verändert uns ja irgendwie. Ne? Also was ich zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, ich habe heuer eine Lehrlingsschulung gemacht und das war super absurd. Das waren, keine Ahnung, 10, 12 Lehrlinge, das ist zwischen 16 und 18. Und ich war nach der Mittagspause dran, das heißt, ich bin da hingekommen und dann sind die gerade aus der Mittagspause gekommen und dann haben wir halt irgendwie noch, waren nur 15 Minuten oder so, ich habe halt meine Technik da aufgebaut und die haben ihren dritten Arbeitstag gehabt und die sind alle reingekommen und da war es 15 Minuten totenstill und alle waren nur am Handy. Wow. Da haben alle, das war so absurd, weil es so in der Ausprägung habe ich das, also ich habe ja sonst auch nie mit jungen Leuten zu tun. Ich habe es noch nie so deutlich oder so eindeutig einfach gesehen, wie wird heutzutage passiert in 16- bis 18-Jährigen. Wo, die sind ja noch in der Entwicklung. Jetzt hängen die einen halben Tag am Handy und die restlichen halben Tag sind sie in der Arbeit und den Rest vom Leben. Wo geht das hin? Mhm. Das klingt jetzt total negativ, das wäre eigentlich.
Ja, also, aber das spielt auf das Dilemma mit den sozialen Medien an.
Ja, Filmtipp auf Netflix übrigens, The Social Dilemma.
Oder das Dilemma mit den sozialen Medien.
Ja, genau. super interessant, dort erzählen Menschen, die bei Facebook gearbeitet haben, bei Instagram, bei Google, in ganz hohen Positionen. Was mich total fasziniert hat, war der Typ dabei, der den Like-Button auf Facebook erfunden hat. Und die erzählen so, wie diese sozialen Medien einfach so funktionieren, wie die arbeiten, was die mit uns tun. Also was auch intendiert ist, dass die mit uns tun. Also nicht nur, dass die uns abhängig machen. Und also ich bin ganz sicher von meinem Handy abhängig, das ist mir ganz klar. Aber das ist auch bewusst so gesteuert. Das ist das Gruselige dran. Und ist auf jeden Fall ein Filmtipp. Also mit mir hat es nicht das gemacht, dass ich sage, ich würde das jetzt alles weghaben.
Ich lese gerade ein Buch zu dem Thema und ich glaube, ich werde das nächste Mal, wenn ich es fertig gelesen habe, ein bisschen was davon erzählen.
Oh ja, bitte.
Das kommt ja in dem Film raus, dass die jetzige jugendlichen Generation die ersten sind, die wirklich so komplett mit sozialen Medien aufgewachsen sind. Die das gar nicht kennen, wie das vorher war. So wie wir wissen ja, wie es vorher war. Wir wissen, wie es vor dem Handy war. Man hat sich an Abmachungen gehalten. Und wenn man zu spät war, hat halt wer warten müssen. Aber
ich bin zum Beispiel eine Mitarbeiterin jetzt seit einem halben Jahr, die ist 18 oder 19. Ich glaube, sie ist 19 geworden, wie sie bei uns angefangen hat. Und die hat erzählt, dass sie und ihre Freunde und so, dass die alle fast Angst vorm Telefonieren haben. Weil die einfach mit WhatsApp aufgewachsen sind, die so kommunizieren und die dann auch gar nicht so richtig wissen, wie man telefoniert und sie da ganz unwohl fühlen. Und vielleicht ein Schwank für alle, die jetzt jünger sind als wir, also früher, wie es noch Festnetz gegeben hat, da hat man am Familientelefon angerufen. Und wenn man da, also wenn ich jetzt zum Beispiel dann eben irgendwie meinen geheimen Freund anrufen wollte, weil ich war 13 und da hat man mit seinen Eltern jetzt auch nicht so irgendwie offen über das geredet, da hat man halt so heim, also ich halt nicht, ja, du vielleicht schon. Und dann hat man da anrufen müssen und hat gesagt, grüß Gott, da ist die Daniela und ist der Michael bitte da? Und dann da ist man da natürlich ausgefragt worden und die Eltern haben einem zugehört beim Telefonieren, weil das Telefon ist ja mitten irgendwo in der Wohnung gestanden und so. Und da hat es ganz andere Hürden zu überwinden gegeben, als sie eine WhatsApp zu schreiben. und also sie war irgendwie so, dass sie gemeint hat, sie hat sich auch so ein bisschen überwinden müssen. Ne? Ich meine, weil sie jetzt am Telefon sitzt, ne? So ja. Richtig. Und sie macht das auch sehr gut. Aber auf sowas würden wir ja gar nicht kommen, ne? Dass jemand sich nicht telefonieren traut, überspitze es jetzt einmal.
Ja, aber ganz viele Jugendliche können auch gar nicht telefonieren. Ich habe da ein Projekt betreut vor einem oder zwei Jahren. Der Projektleiter, das war halt ein 16-17-jähriger Schüler, hat mir ein paar Mal angerufen, weil wir Sachen abgestimmt haben und der hat tatsächlich nicht telefonieren können. Aber weil telefonieren können heißt halt anrufen, dann meldet sich wer, dann sagt man, hallo, ich bin da, das ist mein Anliegen, jetzt würde ich gerne telefonieren, sozusagen. Und bei dem war das aber so, irgendwie mit Lautsprecher und dann haben ganz viele Leute einfach nur gekudert.
Also er hat mit dem Setting nicht umgehen können, sozusagen. Nein, gar nicht.
Und dann so, ja. Hallo? Und ich habe halt gesagt, ja, hallo, wer ist da? Hallo?
Okay.
Ja, okay, passt, aufgeklickt. Hat mich wieder angerufen. Und ich habe jetzt erst nicht gewusst, wer das ist. Und das war total unangenehm für mich. Das ist halt so wie zwei verschiedene Sprachen, die sie nicht verstehen. Und ich habe nicht verstanden, warum der mir nicht einfach sagt, was los ist. Mhm. Und er hat nicht sagen können, was los ist, weil er nicht gewusst hat, dass das die Frage ist. Es war ganz, ganz schlimm, ja, für mich. Und so arg viel unterschiedlich alt sind wir aber nicht. Deshalb habe ich vorher ein bisschen lachen müssen, wie du gesagt hast, du hörst ja an, als wärst du 50. Nein, ja, ich bin 32 und fühle mich genau gleich.
Ja, ja.
Weil ich das Gefühl habe, die Jugendlichen kennen das gerade.
Weil in den letzten Jahren diese Technologisierung einfach so unglaublich schnell passiert ist. Ne? Mhm. Also wenn ich mir denke, wie ich 16 war, ist das erste Massenhandy ausgekommen. Das war dieser Alcatel-Klotz in Gelb und Blau. Und also das ist jetzt 22 Jahre her. Und mittlerweile haben wir, wie du vorher gesagt hast, das ganze Zimmer voller Geräte in dem Kastel. Ne? Das Alcatel hat nur 100, weiß ich nicht, wie viele Zeichen SMS schreiben können und telefonieren. Und das war richtig teuer. Richtig teuer.
Ja.
Und das in zwei Jahrzehnten. Mhm. Also, ich weiß nicht, was ist passiert von 1850 bis 1870. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt sicher nicht so ein Sprung. Und weil das alles so schnell geht, kommt man ja gar nicht mit. Und dann gibt es diese argen Generationenunterschiede. Ne?
Mhm.
Also da ist jetzt eine Generation dazwischen. Und das sind so unterschiedliche Welten.
Absolut.
Es ist crazy.
Und das ist auch genau das, warum ich vorher so Angst davor gehabt habe, als ich bei mir gemerkt habe, ich kann schon einmal gescheit telefonieren oder ich will nicht telefonieren.
Ja, okay. Yeah.
Aber ich kann es. Also ich habe alle Werkzeuge, ich kann telefonieren. Mm. Also das merke ich ja auch, wenn ich mit Leuten telefoniere, ich mag das total gern. Und natürlich als Jugendliche oder als junge Erwachsene, wenn man da so, keine Ahnung, man ruft ja oft einmal wo an, weil man sich vielleicht wo bewerben will oder weil man irgendwo was wissen will, was ein bisschen more Business ist, als jetzt nur anzurufen und hallo, da ist die Sarah, ist die Sonja da? Und
dann ja, aber
ruft
vielleicht
die Mama durchs ganze Haus, Sonja, die Sarah ist
aber
da.
Vielleicht ist Telefonieren auch nicht mehr der Weg der Zukunft. Vielleicht wird Telefonieren wirklich aussterben. Du weißt es nicht. Also es kann passieren.
Ich weiß es nicht, genau.
Ja.
Ja.
Aber,
ja. Aber ich will es für mich wieder zurückholen,
ja,
weil ich es wichtig finde, Beziehungen aufzubauen. Ich habe heute in der Früh mein Handy leiten gehört und habe mir gedacht, oh, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ernsthaft?
Ja. Yeah.
Ich habe sonst eigentlich immer nur Anrufe in Abwesenheit, so zwei in der Woche,
yeah,
wo ich zurückrufe oder nicht, je nachdem. Ganz komisch. Ich werde das jetzt mehr machen.
Und ich finde es so witzig, weil mir geht es genau in die andere Richtung, nämlich so, ich habe mich jetzt zur Digitalisierung meines Arbeitsplatzes entschieden. Ich will mich nicht vor diesen neuen Wegen verschließen. Ne? Also ich werde nicht drum rumkommen, egal wie sehr ich analog liebe. Wenn ich mich gegen das wehre, dann verliere ich den Anschluss. Und dann bin ich irgendwann die Generation, die den Absprung verpasst hat. Ne? Und dann sitze ich da mit lauter jungen Menschen rund um mich herum und habe keine Ahnung, von was sie reden.
Mhm.
Und um was es da geht und was da passiert. Und das will ich eigentlich auch nicht.
Nein.
Aber ich glaube, so wie du das gesagt hast, ich glaube, es ist ganz wichtig, zu sehen, was tut so eine Technologie für mich. Und wenn ein Gespräch einfach eine Bindung und eine Beziehung herstellt und erhaltet, dann glaube ich, ist es wichtig, das aufrecht zu erhalten. Und um jetzt den Bogen zu spannen, wieder ganz zum Anfang, wo ich vorher gesagt habe, wenn die Dinge in die Masse gehen und in den Mainstream, dann wird das manchmal so ein bisschen drüber. Ich glaube, da geht es überall geht's darum, einen Mittelweg zu finden und eben die Augen vor dem Neuen nicht zu verschließen. Aber das, was uns die bekannten Dinge geben und das, was so gut ist daran, das auch irgendwie am Leben zu erhalten.
Genau.
Und nicht alles nur auf Effizienz auszurichten. Weil das glauben wir ja, was wir dann damit, dass wir keine Telefonate mehr führen, effizient sein.
Und was digitale Produkte betrifft, ist es immer ganz gut, sie als Werkzeuge zu sehen und wirklich die Frage zu stellen,
was brauche ich?
Was brauche ich gerade? Weil wenn ich einen Hammer brauche, dann hole ich mir einen Hammer, aber der Hammer liegt nicht die ganze Zeit neben mir und schreit und sagt die ganze Zeit, ich brauche die Aufmerksamkeit. Weil es ist halt ein Werkzeug, das brauche ich dann, wenn ich es brauche. Und genauso wie du halt auch dieses Tablet hast, um dir was zu erleichtern, aber dieses Tablet wird nicht da sein und die ganze Zeit die Aufmerksamkeit brauchen.
Genau. Aber es geht nicht immer nur um Effizienz, es geht auch um die Beziehung.
Danke, Dani.
Danke, Sarah.